Herr Spahn, herzlich willkommen bei Bild.
Hallo, Herr Kein.
Die große Debatte in dieser Woche hat sich ja um das Thema Ausländerkriminalität gedreht. Die nimmt rasant zu und auffällig ist, dass sozusagen die Anzahl ausländischer Tatverdächtiger immer weiter steigt. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe?
Nun, wir haben irreguläre Migration in großer Zahl, vor allem auch von jungen Männern. 18- bis 40-jährige Männer sind der größte Teil derjenigen, die zu uns kommen. Sind ja oft auch Menschen, wo erstmal dann eine Perspektivlosigkeit entstehen kann, die Gewalterfahrung haben aus der Fluchtroute, aus ihren Herkunftsländern, wo Integration auch eine Mammutaufgabe ist. Manche glauben ja irgendwie, mit 2 Wochen Integrationskurs wären die Dinge erledigt. Aber wer aus einer völlig anderen Gesellschaft kommt, anderer kulturellen Prägung kommt, aus dem arabischen Raum zum Beispiel oder aus einem Failed State, also wo es im Grunde gar keine staatliche Gewalt und Ordnung mehr gibt und man im Zweifel auch ein friedliches Zusammenleben kaum noch kennt, das sind natürlich Erfahrungen, die dann auch möglicherweise Verhalten hier in Deutschland prägen. Und das sehen wir in der Kriminalität. Statistik.
Wie viel Mitschuld an dieser ganzen Entwicklung trägt eigentlich Ihre Partei, die CDU?
Wir haben seit 2015 in großem Maße irreguläre Migration und deswegen ja, auch zu unserer Regierungszeit ist das ein Thema gewesen. Wir sehen, dass es die Zahlen hoch und runter gehen, aber immer auf zu hohem Niveau seit etwa 10 Jahren. Wir haben 3,8 Millionen Asylanträge in den letzten etwa 10 Jahren in Deutschland gehabt. Dazu über 1 Million ukrainische Flüchtlinge. Und wir sehen, die Aufgabe ist gerade ziemlich groß in den Schulen, in den Kitas. Wenn wir wollen, dass Integration gelingt, dass die Menschen die Sprache lernen, dass sie auch in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ankommen, dann brauchen wir eine mehrjährige Pause eigentlich von irregulärer Migration, um uns dieser Aufgabe, die bis jetzt schon da ist, und da muss man ja sagen, die Deutschen bis hierhin ja auch mit viel Einsatz, Engagement und Geduld auch ausführen. Mhm. Aber um diese Aufgabe tatsächlich zu einem guten Ergebnis zu bringen, und das sehen wir in vielen Statistiken, nicht nur in der Kriminalitätsstatistik, brauchen wir Zeit.
Also reguläre Pause als Ausgleich für die Mitschuld der CDU.
Weil Sie wollen jetzt immer eine Schuldfrage diskutieren. Dass das aus heutiger Sicht eine Entwicklung ist, die zu lang geht, dass wir irreguläre Migration haben, übrigens ja nicht nur nach Deutschland, sondern nach Europa, in die Europäische Union insgesamt. Ist im Übrigen nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein europäisches Thema. Das ist ja objektiv so. Wir sichern seit Jahren unsere EU-Außengrenze nicht. Wer einmal die EU betritt, wer einmal Deutschland betritt, kann bleiben. Wir sind ja kein Einwanderungsland, wir sind ein Einreiseland. Also die Menschen reisen ein, bleiben, haben Ansprüche auf Sozialleistungen und das ist schon zu viele Jahre ein Problem, aber eben in ganz Europa.
Nun sagt ja Ihr Parteichef, man muss konsequent handeln jetzt. Was genau heißt denn das eigentlich?
Das sind zum einen Maßnahmen, die Deutschland als Nationalstaat treffen kann. Dazu gehört Grenzkontrollen und durchaus auch Abweisen an der Grenze. Wir haben ja lange gefordert, dass es auch zu Tschechien, Polen und der Schweiz Grenzkontrollen geben muss, wie zu Österreich. Frau Faeser hat immer behauptet, bringe nichts und könne man nicht. Und so. Seit es sie gibt, sehen wir, es hat einen Effekt. Ist nicht die alleinige Lösung, aber es hat einen Effekt. Grenzkontrollen. Wenn ich in Athen bin, wenn ich in Italien bin, das Erste, was die Kollegen mir dort sagen, ist, ihr seid doch selber schuld. Wir wollen ja alle nach Deutschland, was zu tun hat mit den sozialen Leistungen und Ansprüchen. Und zum Beispiel die Frage der Bezahlkarte, dass wir nicht nur Bargeld auszahlen, auch die Frage, dass wir mit die höchste Leistungshöhe in ganz Europa haben, ist etwas, was wir hier ändern können. Und es ist ein Skandal, dass die Grünen seit 5 Monaten eine kleine Maßnahme, wie etwa die Bezahlkarte im Deutschen Bundestag blockieren. Das ist das Thema sichere Herkunftsstaaten. Maghreb, Indien müsste man auch zu sicheren Herkunftsstaaten erklären, um die Verfahren zu... Also wir können was national tun. Das sind nur 3 Maßnahmen. Es gäbe noch mehr. Und das andere ist eine europäische Lösung. Und da sind wir als Union und als Europäische Volkspartei die einzigen, die überhaupt mal ein stimmiges Konzept haben, das der sicheren Drittstaaten. Heißt also, wer Europa erreicht, wird direkt in einen sicheren Partnerstaat, Drittstaat gebracht, dort das Verfahren und das ist das Entscheidende, dort auch die Schutzgewährung.
Nun ist das Konzept, das Sie entwickelt haben und das ja im Grundsatzprogramm auch verankert, ist das eine. Das andere ist aber eben tatsächlich die große Verantwortung Ihrer eigenen Partei für diese Krise. Muss Friedrich Merz, um das Konzept überhaupt vernünftig in den kommenden Wahlkampf tragen zu können, nicht erstmal sagen, dass die Migrationspolitik der vergangenen Jahre ein gigantischer Fehler war?
Die Migrationspolitik der letzten Jahre in Deutschland und in Europa hat jedenfalls die Probleme nicht gelöst. Wir haben zu oft Pressekonferenzen gemacht, wir haben zu oft verkündet, dass wir jetzt eine Einigung haben und dann ist anschließend nichts passiert. Und das ist ein Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen. Es hat in der Migrationspolitik zu oft Formelkompromisse gegeben. Man hat irgendwie versucht, den Koalitionsfrieden zu halten in der Großen Koalition oder den Unionsfrieden, wenn wir uns an 2018 erinnern, CDU und CSU im Streit miteinander. Dann sind Papiere geschrieben worden, Dinge beschlossen worden, aber es ist nie so umgesetzt worden, dass es einen Unterschied macht. Aber eins, Herr Kein, ist eben auch wahr. Seit 2,5 Jahren regiert die Ampel. Und das Problem ist, die nehmen nicht mal das Problem an. Also wenn ich mit Politikern der Ampel spreche und frage, haben wir ein gemeinsames Verständnis, dass es eine Grenze dessen gibt, was geht, dann sagen viele in der Ampel, vor allem bei Grünen und SPD, nein. Es gibt keine Grenze dessen, was geht. Man braucht nur ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Ressourcen. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist wie mit den Klimaleugnern. Es gibt auch Migrationsleugner. Und es gibt da durchaus eine Parallelität. Die einen sagen, kannst du nichts machen. Also beim Klima sagen einige, kann man nichts machen. Bei der Migration sagen andere, kann man nichts machen. Es wird mit Fake News zum Teil gearbeitet. Die einen sagen, das sind doch die, die künftig unsere Renten zahlen. Die anderen sagen, CO2 hat gar nichts zu tun mit den Klimaveränderungen. Oder es gibt dann eben auch diejenigen, die die Probleme leugnen. Die sagen, es gibt gar kein Klimaproblem. Und die anderen, die sagen, es gibt doch in den Kommunen gar kein Problem. Also wie wir Klimaleugner haben, haben wir auch Migrationsleugner. Und viele davon sind in der Ampel.
Aber verbreiten Sie nicht auch ein Stück weit Fake News, wenn Sie davon sprechen, dass man die Migration ganz aussetzen kann, dass man eine Obergrenze von 60.000 Asylbewerbern pro Jahr einführen kann? Ist das denn überhaupt realistisch oder nicht auch alles billige Polemik?
Das ist eine Zielbeschreibung, die wir ja mit konkreten Maßnahmen unterlegen, auch im Bundestag mit Debatten, mit Anträgen unterlegen, was wir als Deutschland tun können. Ich habe gerade einige Maßnahmen genannt. Grenzsicherung, auch Zurückweisung an den Grenzen, Sozialleistungen anpassen, weg von Bargeld vor allem, das einen Anreiz setzt, sichere Herkunftsstaaten abschieben. Also und europäisch habe ich ja vor allem auch das Konzept des sicheren Drittstaaten hergeleitet. Also wir haben ja mit unserer Forderung verbunden auch konkrete politische Maßnahmen. Und wir haben übrigens eins gezeigt. Es gab ja mal das Ziel, unter 200.000 pro Jahr zu kommen in der Großen Koalition. Das ist uns auch gelungen. Dann in den Jahren 2019, 20, 21 sind die Zahlen entsprechend runtergegangen. Aber wissen Sie, eigentlich muss das Ziel von irregulärer Migration ja null sein. Also es ist irregulär, illegal, nicht rechtmäßig. Und das Ziel von Dingen, die nicht rechtmäßig sind, ist aus meiner Sicht null.
Asylverfahren in Drittstaaten halten einige Experten auch nicht so ganz für rechtmäßig.
Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Deswegen muss man das natürlich prüfen. Aber das Zweite ist ja, welches Recht kann man auch ändern? Also Recht ist ja nicht irgendwie von Moses, sozusagen Gott von Moses, andersrum, Moses von Gott gesandt. So rum. Die Dinge kann man ja ändern. Und wenn es im EU-Recht Probleme gibt oder wenn es in der Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention Punkte gibt, die bestimmtes Handeln unmöglich machen, dann müssen wir uns eben mit anderen Staaten verständigen, dieses Recht zu ändern. Was nicht mehr geht, ist, dass wir bei vielen Themen den Leuten sagen, ich sage mal, vom Wolf zu bis in Migration heißt es immer, kannst du nichts machen, ist EU-Recht, ist Verfassungsrecht, ist Flüchtlingskonvention. Wenn wir den Leuten andauernd sagen, da können wir nichts machen, weil System ist so, wie es ist, dann stellen die Systemfrage. Und ich möchte einfach, dass wir wegkommen von diesen juristischen Argumentationen, rein juristischen, die immer versuchen, die Debatten zu beenden, hin zu politischen. Was können wir tun? Wie können wir Mehrheiten finden, auch in der EU, um ein Konzept der sicheren Drittstaaten möglich zu machen? Und einen Anspruch gibt es sicher nicht. Niemand hat das Recht, sich das Zielland von Migration, auch nicht von Fluchtmigration, auszusuchen. Es gibt nicht das Recht in keiner Konvention der Welt, dass man sich aussuchen kann, wo auf der Welt man lebt.
Aber Stichwort praktische Umsetzbarkeit. Sie haben es ja gerade schon genannt. Mit wem wollen Sie denn derartige Maßnahmen umsetzen? Mit SPD und Grünen etwa, die Friedrich Merz schon offiziell als mögliche Koalitionspartner ins Spiel gebracht hat? Das ist doch eine Illusion.
Das ist tatsächlich ein Problem, auch in der aktuellen Diskussion. Wir sehen, dass bei vielen Themen wir eine grundsätzlich andere Auffassung haben als die Ampel, vor allem als Grüne und SPD. Heizungsgesetz, Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Migration, übrigens auch Gesellschaftspolitik. Nehmen Sie nur das Stichwort Staatsbürgerschaftsrecht. Was wir brauchen, ist eine Politikwende hin zu einer bürgerlichen Politik. Es gibt eine klare Mehrheit dafür. Das erlebe ich in Veranstaltungen. Das ist jetzt sozusagen spanische Empirie. Aber viel wichtiger ist, viel wichtiger ist, die Demoskopie. Wir sehen ja in den Umfragen, 80% der Deutschen vertrauen der Bundesregierung nicht. In fast all diesen Politikfeldern will eine Mehrheit eine andere Politik. Und deswegen braucht es eine Politikwende. Und deswegen muss unser Ziel doch sein, dass wir regieren können, eine Koalition bilden können, ohne SPD und Grüne, weil wahrscheinlich nur dann die Veränderung nötig ist, die viele Bürger sich wünschen.
Verraten Sie uns, wie das gelingen soll?
Warum soll das nicht gelingen können? Wir gewinnen gerade dazu. Wir haben Umfragen bei 34%. FDP ist bei etwa 5%. Das sind schon 39, das sind fast 40%. Man braucht für eine absolute Mehrheit für eine Mehrheit mit der FDP, je nachdem, für eine Mehrheit braucht man gute 40% in der aktuellen Umfragelage. Wir hatten übrigens, Herr Kein, 2013 waren wir schon mal, ich glaube, 6-7 Stimmen im Bundestag weg von der absoluten Mehrheit. Und das ist ja nicht undenkbar angesichts der aktuellen Umfragelage. Es ist nicht undenkbar angesichts auch dessen, was Friedrich Merz erreicht für und mit der CDU, angesichts dessen, wie wir uns positionieren. Und ich würde einfach gerne vielleicht einen Pitch machen bei den Deutschen und sagen, Leute, wenn ihr wirklich eine andere Politik wollt, und scheinbar will das ja eine große Mehrheit von euch, und wir sind bereit, weil wir das auch für richtig halten, diese andere Politik zu machen, dann müsst ihr uns eine Mehrheit geben, eine Mehrheit möglich machen, mit der wir auch diese Politikwende herleiten und umsetzen können. Und wenn ihr das nicht macht, dann beschwert euch aber anschließend auch nicht über die Kompromisse.
Ich habe richtig verstanden, Sie geben Friedrich Merz den Auftrag, die absolute Mehrheit und ein Wahlziel 40 plus X.
Nein, das ist jetzt wieder Ihre Herleitung. Ich habe gesagt, warum soll man sich nicht Gedanken darüber machen, ob und dass das möglich ist, weil ich bei Debatten mit Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, mit vielen anderen immer merke, dass viele das gar nicht mehr für denkbar halten, dass es eine Mehrheit ohne SPD und Grüne geben könnte. Mhm. Und man muss übrigens AfD-Wählern sagen, das ist eigentlich meine eigentliche Botschaft, auch an potenzielle AfD-Wähler. Und wenn 20% in Deutschland sagen, jeder Fünfte, wir können uns vorstellen, die AfD zu wählen, dann kennt ja jeder von uns jemanden im Bekanntenkreis, mindestens einen, der das auch sagt. Und die kann man ja vielleicht auch erreichen und gewinnen, indem man sagt, wer AfD wählt, wird am Ende Koalitionen nach links bekommen, weil dann wieder nur Mehrheiten mit SPD und Grünen möglich sind. Insofern ist mein Appell eher an die bürgerlichen Wähler, an die Mitte-Rechts-Wähler, helft uns mit, dass wir die notwendige Mehrheit für eine Politikwende haben.
Gauland und Höcke-Fans sollen der Merz-CDU zur absoluten Mehrheit verhelfen.
Menschen, die tief frustriert sind, die enttäuscht sind, die Wut haben auf die Ampelregierung, die möchte ich zurückgewinnen. Ich halte nichts davon, ich glaube, das gilt für Ihre Leserschaft genauso wie für die Wählerinnen und Wähler, wenn wir Menschen, die Wut, Frust, Enttäuschung haben, wenn wir die irgendwie so herabpauschalisieren und so tun, als könnte man die nicht noch erreichen. Die Ampel ist gestartet bei 10% Zustimmung zur AfD. Wir sind jetzt bei über 20%. Das hat auch was mit dieser Ampelpolitik zu tun. Und deswegen, ja, bin ich der festen Überzeugung, dass man potenzielle Wähler zurückgewinnen kann, indem man klar sagt, eine Politikwende ist möglich, wenn ihr uns unterstützt, damit wir eine Mehrheit für diese Politikwende haben. Wissen Sie übrigens, was mich dabei beschäftigt? Bei dieser Ampel macht sich ja keiner Gedanken darüber, was ich gerade gesagt habe, von 10% auf 20%. Wenn ich Ampelpolitiker wäre, würde ich ja mal drüber nachdenken, könnte das was mit meiner Politik zu tun haben und was müsste ich eigentlich ändern, damit wir Vertrauen zurückgewinnen. Aber ich sehe kein Politikfeld, nicht ein einziges, nicht mal ein klitzekleines, indem die Ampel irgendwas verändert. Die machen einfach weiter nach dem Motto, als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie die Geschwindigkeit und verlieren dabei immer mehr Vertrauen.
Was muss die CDU denn noch besser machen, um in diese Sphären zu kommen?
Schauen Sie, wir sind doch auf einem guten Weg. Wir haben 34% in den ersten Umfragen, als wir gestartet sind, direkt nach der bitteren Niederlage vor 2,5 Jahren. Wir waren vor 2,5 Jahren, 21, nicht mehr gut genug, ganz offensichtlich. Als wir da gestartet sind, waren wir bei unter 25%. Wir haben dann uns stabilisiert bei 27, 28%. Da haben viele schon gesagt, die CDU, CSU kommen gar nicht mehr über 30. Wir haben es geschafft, durch ein klares Profil, das wir gerade im Grundsatzprogrammprozess uns ja auch wieder geben, uns unser Selbst vergewissern nach vielen Jahren der Großen Koalition, indem wir klares Profil herausarbeiten, indem wir einig sind und auch Geschlossenheit nach außen zeigen. Und mit Friedrich Merz an der Spitze, haben wir es geschafft, jetzt deutlich über 30% zu
das
sein.
Das war schon ziemlich lange, ne? Also es scheint ja eine Obergrenze jetzt so langsam erreicht zu sein, um auch eines Ihrer Lieblingsworte mal zu verwenden.
Nö, das ist ja, das Gegenteil ist ja der Fall, dass wir Richtung Mitte 30 gehen, ist ja gerade erst in den letzten Wochen passiert. Also die Entwicklung setzt sich ja fort. Und das ist doch erstmal ermutigend. Es gibt immer mehr Menschen, die sehen, eine Politikwende, eine andere Politik ist möglich mit der CDU und mit der CSU. Und die übrigens auch sehen, Friedrich Merz, das ist ein entschlossener Staatsmann. Also das ist ja der Unterschied. Wir haben mit Friedrich Merz jemanden, der entschlossen führt, der entschlossen in den Debatten ist, der staatsmännisch handelt. Und wir haben einen zögernden, zaudernden Kanzler, der sich wegduckt, der irgendwelche verdrucksten Debatten führt, der gelegentlich etwas schlumpfig wirkt. Das ist schon ein Unterschied, wo viele Bürgerinnen und Bürger, denke ich, für sich einfach sehen, mit der Union ist eine andere Politik möglich. Und deswegen bin ich optimistisch.
Aber bei Friedrich Merz lautet doch der Vorwurf, auch aus sozusagen gespeist aus den Provokationen, die er sich immer wieder leistet, dass er sich zu wenig staatsmännisch verhält. Also sozusagen der gegenteilige Eindruck, den Sie hier formulieren.
Mein Eindruck aus vielen Gesprächen, aber auch aus dem, was wir rückgespiegelt bekommen, ist, dass die klare Position für Freiheit, für Frieden in Europa, auch ein klares, engagiertes, einheitliches Auftreten, ein starkes Auftreten gegenüber Putin. Typen wie Putin, die kennt ja jeder vom Schulhof. Mit denen kannst du nur umgehen, wenn du stark bist, wenn du nicht zögerst, wenn du entschlossen bist. Und das ist Friedrich Merz genau in diesen Debatten. Er spricht die Dinge aus, die zu diskutieren sind. Aber wir bleiben eben, und das ist der Unterschied zu Populisten und Vereinfachern von links und rechts. Wir bleiben ja nicht bei der Problembeschreibung stehen, sondern wir bieten eben an, Migration, Wirtschaft, Klima, Soziales, wir bieten mit unseren Konzepten eben auch die Lösung an. Und das ist der Unterschied. Und mein Eindruck ist, das gelingt immer besser, weil wir auch das nach und nach erarbeiten. Und deswegen bin ich optimistisch, was die nächsten 1,5 Jahre angeht. Wir sind ja noch nicht bei der Bundestagswahl. Und ich finde, die letzten 2 Jahre, die nächsten 1,5 Jahre, da ist alles möglich.
Gut, gleichzeitig wissen wir beide, dass Merz noch gar nicht gewählter Kanzlerkandidat ist. Es gibt auch 2 weitere Namen, die im Rennen sind, Hendrik Wüst und Markus Söder. Wenn Sie mal für jeden sagen sollten, was spricht eigentlich für ihn? Also Merz haben Sie schon beantwortet, aber was würde auch für Söder sprechen? Was für Hendrik Wüst?
Für Söder und Hendrik Wüst als was? Sie wollen jetzt
als Kanzlerkandidat.
Sie wollen wieder Kanzlerkandidatendebatten führen, das verstehe ich ja kein. Den Gefallen tue ich Ihnen aber tatsächlich nicht. Markus Söder, Friedrich Merz werden im Spätsommer, im Frühherbst einen gemeinsamen Vorschlag uns machen. Und dann werden wir das Thema schnell auflösen. Ich finde, das ist auch noch rechtzeitig genug.
Haben Sie irgendeinen Zweifel daran, dass Markus Söder wieder Kanzlerkandidat werden will?
Wenn ich Markus Söder dieser Tage richtig verstanden habe, hat er gesagt, die Favoritenrolle liegt bei Friedrich Merz.
Das ist allerdings schon eine noch sehr vorsichtige Aussage in Wahrheit, das wissen Sie auch.
Ich finde, das ist eine sehr klare Aussage.
Sollte es nicht doch ein geordnetes Verfahren zur Kür des Kandidaten geben? Auch Ihr Parteifreund Kai Wegner hat das gerade wieder gefordert.
Also wenn die Parteivorsitzenden, die beiden von CDU und CSU, von CSU und CDU einen Vorschlag machen, dann ist das ja ein sehr geordnetes Verfahren.
Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Friedrich Merz in den vergangenen Jahren eigentlich verändert, Herr Spahn? Sie haben ihn ja früher durchaus auch in bestimmten Situationen doch mal relativ klar auch kritisiert.
Wir waren etwa 2018, wo wir beide angetreten sind für den Parteivorsitz, nachdem Angela Merkel gesagt hat, sie kandidiert nicht wieder, sind wir ja auch mal gegeneinander angetreten in einem innerparteilichen Wettbewerb. Solche Situationen gibt's manchmal. Wir sind damit sportlich vernünftig umgegangen und deswegen, ja, waren wir gelegentlich in der Vergangenheit innerhalb der Partei mal in einer Wettbewerbssituation. Aber wir haben ja nie persönlich irgendwie ein Problem miteinander gehabt. Und deswegen haben wir nach dieser bitteren Wahlniederlage 2021 uns zusammengesetzt, haben miteinander besprochen, was ist nötig, wie können wir uns aufstellen, so dass wir auch Vertrauen wieder gewinnen, dass wir wieder stark werden. Dass
also
wir
wieder, vertrauen sich wieder.
Dass wir wieder, klar. Das heißt wieder, ich habe Friedrich Merz als Menschen, als Person immer vertraut. Da ist er auch einfach ein toller Typ in jedem Gespräch. Das ist gut, das ist offen. Und das haben wir eben, daran haben wir eben wieder angeknüpft, dann auch nach der bitteren Wahlniederlage. Und ich finde jetzt auch jenseits von mir und meinem persönlichen guten Verhältnis zu Friedrich Merz, wir haben insgesamt in der Führung von Partei und Fraktion ein gutes Team, einen guten Teamgeist, Chorgeist. Der war vor einem Jahr so noch nicht da. Das hat sich so entwickelt in den letzten Monaten und das hat natürlich, das ist wie in einer Redaktion, Herr Kein. Das hat immer was mit dem Teamleiter zu tun, dann funktioniert das gut.
Jetzt malen Sie die Lage aber doch ein bisschen in bunteren Farben, als sie tatsächlich ist. Beim Bundesparteitag deuten sich Kampfkandidaturen um die Vizeposten an. Passt nicht ganz so zum Chorgeist und alle
jetzt,
sind sich einig.
Jetzt warten wir erstmal ab, was tatsächlich es an Kandidaturen gibt beim Bundesparteitag. Das gesamte Tableau. Es haben ja noch nicht mal alle Landesverbände nominiert. Mhm. Mein eigener Nordrhein-Westfalen hat noch gar nicht nominiert, wen sie vorschlagen. Und wenn das Tableau da ist, dann sprechen wir nochmal.
Warum treten Sie eigentlich nicht als Vize an?
Ich bin Mitglied des Präsidiums der CDU in der Führung der Partei. Das gerne. Und es gibt das Zweite. Ich war ja mal stellvertretender Bundesvorsitzender bis zur Wahlniederlage. Mhm. Und wir haben in der Führung der Partei gesagt, es ist auch mit unserer Verantwortung offenkundig, unsere Verantwortung, diese Wahlniederlage. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich will nach dieser Wahlniederlage nicht stellvertretender Bundesvorsitzender bleiben. Ich möchte aber gerne, wenn die Partei das auch möchte, mithelfen, dass wir wieder zurückkommen, wieder regieren, dass wir wieder stark werden. Und da finde ich, ist die Aufgabe im Präsidium bestens geeignet.
Letzte Frage. Haben Sie langsam so ein bisschen Angst davor, dass Olaf Scholz tatsächlich nochmal so ein Comeback erleben könnte, indem er sich als der Friedenskanzler inszeniert?
Olaf Scholz ist ein Zögerer, ein Zauderer in allen Themen. Also ich weiß an ganz vielen Themen gar nicht, was der Mann will.
Aber die Strategie ist ja erkennbar.
Ja, die Strategie mag erkennbar sein, aber es ist eine parteipolitische Strategie und ich finde, das Gefährliche ist, wir reden ja hier über Krieg in Europa. Ist ja keine innenpolitische Debatte irgendwie über, ich weiß nicht, über irgendeine Rechtsfrage oder so. Wir reden über Krieg in Europa, über Frieden und Freiheit, wie wir mit einem skrupellosen, brutalen Typen wie Putin umgehen. Und dass die SPD und der Kanzler und auch Herr Mütze nicht bereit sind, eine solche grundsätzliche außenpolitische Frage zu einer innenpolitischen, parteipolitischen Auseinandersetzung umzumünzen, nur für den eigenen Vorteil, nur weil sie sich erhoffen, dass sie davon irgendwie 1-2% mehr bei der Europawahl haben können, das halte ich für ein echtes Problem. Also das ist ein Verständnis von Verantwortung auch für Europa und für Deutschland, das nicht gut ist. Und das allein schon zeigt, die SPD muss dringend mal in die Opposition. Die regieren jetzt seit 1998 bis auf 4 Jahre durchgehend durch. Die haben überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür, dass ihre innerparteilichen und parteipolitischen Auseinandersetzungen, dass die nicht Maßstab aller Dinge sind. Maßstab ist, was ist wichtig für Frieden und Freiheit in Europa. Und ein Kanzler, der auf die Bluffs von Putin reinfällt, der selber sozusagen die Bluff-Narrative von Putin hier in Deutschland befördert, der eine Ampel führt, die alles andere, also der nennt Debatten in seiner Ampel lächerlich. Mhm. Das ist gefährlich. Vor allem auch, weil er damit in Europa keine Führungsverantwortung übernehmen kann. Ich finde, Olaf Scholz hat in den letzten 3 Wochen nochmal bewiesen, er ist eigentlich schon viel zu lange Kanzler.
Allerletzte Frage. Ihre Parteifreunde im Osten spekulieren ja schon so ein bisschen mit Bündnissen mit Sarah Wagenknecht. Was halten Sie denn davon eigentlich?
Bei dieser Partei, dieser neuen von Sarah Wagenknecht, weiß ich bis jetzt noch gar nicht genau, was die mit wem eigentlich erreichen wollen. Das ist irgendwie so eine Wundertüte mit einem Abziehbild von Sarah Wagenknecht
drauf. Aber antreten
drauf.
Wollen sie ja.
Ja, warten wir doch erstmal ab, ob sie antreten, wie sie antreten, mit welchem Programm sie antreten, mit welchen Personen und Persönlichkeiten sie antreten. Mit dem Putin-Kurs von Sarah Wagenknecht, das ist ja das, wo sich dann irgendwie auch links und rechts dann eben doch wieder treffen. Kann ich wenig anfangen.
Also, Sie kritisieren die Sympathiebekundungen?
Nein, ich kritisiere Sarah Wagenknecht und die Sympathiebekundungen von Sarah Wagenknecht für Wladimir Putin. Das ist doch das eigentliche Problem. Und ansonsten erlebe ich die Kolleginnen und Kollegen, Jan Redmann in Brandenburg, Mario Vogt in Thüringen und Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachsen, so, dass die sagen, wir wollen hier Mehrheiten möglich machen in Sachsen, dass wir die Politik fortsetzen können, aber vor allem auch in Thüringen und Brandenburg für eine echte Politikwende. Unser Ziel ist, Mehrheiten möglich zu machen in Deutschland ohne SPD und ohne Grüne. Es gibt kaum eine Partei, die es geschafft hat, in so kurzer Zeit so unbeliebt und polarisierend zu werden, wie die Grünen mit ihrer Art Politik zu machen. Und deswegen sagen wir eben Wählern, die eine andere Politik wollen, wählt uns. Wir müssen möglichst stark werden. Wenn ihr die Extremen, die Populisten von Rechtswelt, dann kriegt ihr nachher Regierungen nach links und das ist doch eigentlich das Gegenteil des Gewollten.
Da haben Sie noch einiges zu tun. Herr Spahn, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.